herzlich willkommen zur dritten Folge des Public Interest Podcast. Wenn ihr beim letzten Mal mit dabei wart, dann wisst ihr, dass wir da die technische Seite der Public Interest Tech-Entwicklung beleuchtet haben. Es ging um Standards und Guidelines für EntwicklerInnen und darum, wofür die eigentlich gut sind. Dieses Mal bleiben wir noch einmal bei der Entwicklung von Public Interest Tech und Open Source Software. Es geht aber diesmal um die strukturelle Seite. Das heißt, es geht um Community, es geht um Netzwerke, um Ehrenamt. Dafür führen wir später ein Gespräch mit Maximilian Richt, der im Umfeld der Open Knowledge Foundation, zu der ja auch der Prototype Fund gehört, sehr umtriebig ist, und mit Benjamin Seibel vom CityLab Berlin. Zunächst wollen wir aber einen kleinen Input zum Thema Unterstützungsstrukturen, Ehrenamt, Netzwerke und Communities geben. Und da stellt sich natürlich zuallererst die Frage, warum wir das eigentlich wichtig finden. Bei der Entwicklung von Open Source Software und Public Interest Tech macht Community wahnsinnig viel aus. Sie entsteht quasi automatisch, da sehr viel aufeinander aufgebaut und zusammengearbeitet wird. Gleichzeitig ist auch Förderung sehr wichtig, denn viele Projekte werden nicht profitorientiert entwickelt und die EntwicklerInnen arbeiten in ihrer Freizeit daran. Eine solche Förderung kann zum Beispiel so aussehen wie die, die der Prototype Fund ausschüttet. Allerdings läuft diese ja nur über 6 Monate und bisher gibt es gar kein ähnliches Programm, das zum Beispiel verstetigt wurde. Das heißt, im Fall des Prototype Fund, nach den 6 Monaten gehen EntwicklerInnen wieder zurück ins digitale Ehrenamt. Das sorgt leider oft dafür, dass Public Interest Tech Projekte nicht weiterentwickelt werden können. Das heißt also, sie kommen zum Beispiel niemals über den Prototyp hinaus oder aber können nicht regelmäßig gewartet werden. Und natürlich hat ein einzelner Mensch ja nur in Ausnahmesituationen die Kapazitäten, ein Public Interest Tech oder sonstiges Open Source Projekt langfristig zu pflegen. Auch deshalb ist die Community hier besonders wichtig. So eine Community kann dabei ganz unterschiedlich aussehen. Unter dem Dach der Open Knowledge Foundation sind dafür zum Beispiel mit Code for Germany oder Jugend hackt ja schon ganz verschiedene Beispiele versammelt. Mit unseren Gesprächspartnern reden wir später noch genau darüber, sowie über andere Formen von Communities und Netzwerken. Und auch wenn es an sich einen ganz breiten Strauß an verschiedenen Formen von Communities gibt, existieren gleichzeitig auch konkrete Vorschläge dazu, wie solche Communities aussehen können. Die Linux Foundation hat zusammengefasst, welche Charakteristika sich beispielsweise häufig wiederfinden. So gibt es in den allermeisten Communities einen Leader, der auch ein ganzes Komitee sein kann und der oder die die finalen Entscheidungen trifft. Es gibt Maintainers, die sich um bestimmte Teile des Projektes kümmern und an die dieser Leader Verantwortlichkeiten delegiert. Außerdem gibt es Committers, das sind Leute, die verlässlich zu einem Projekt beigetragen haben und nun direkt Änderungen beitragen dürfen, ohne dass es reviewed werden muss. Und dann gibt es natürlich eine ganz große Vielzahl an Contributors, die mit Code oder Dokumentation zum Projekt beitragen. In den allermeisten Fällen ist dann natürlich die größte Gruppe die der UserInnen, welche die Software nutzen, ihr somit Sinn geben, Feedback geben oder auch Fehler melden. Dies verdeutlicht, dass ein Projekt mit der Community steht oder fällt. Am besten ist die Community deswegen auch besonders divers und engagiert. Linux selbst ist aber eine der größten Communities in der Open-Source-Software-Entwicklung. Dabei funktioniert natürlich auch jede Community ganz anders. Wenn ihr selbst zum Beispiel Interesse habt, euch an einer zu beteiligen, ist oft, um die Arbeitsweise zu verstehen, ein guter Einstieg in die Dokumentation und die Kommunikationskanäle der jeweiligen Community einzusteigen. Wie eingangs bereits erwähnt, wird in diesem Kontext ein Großteil der Arbeit von freiwilligen und informellen Netzwerken geleistet. Das hat neben anderen Effekten auch Auswirkungen auf die Inklusivität. Denn ehrenamtliches Coden muss man sich auch leisten können. Es braucht die Ressourcen, Programmierung zu erlernen, sowie Zeit und Kraft, sich nach der eigenen Erwerbsarbeit damit zu befassen. Stichwörter hierfür sind Kinder, Pflege, Überarbeitung oder auch das häusliche Umfeld, in dem man sich befindet. Gleichzeitig ist es sehr wichtig, dass in der Tech-Entwicklung Community-Wissen und Bedarfe mit einbezogen würden. Denn auf diese Weise wird bessere Technologie entwickelt. Und digitales Ehrenamt muss unterstützt werden. Mit Unterstützung sind dabei nicht unbedingt hohe Geldbeiträge gemeint. Aber es ist wichtig, dass die Infrastruktur allein finanziert wird. Oft gibt es relativ kleine Beiträge, wie zum Beispiel Hostings oder Serverkosten, die in einer ursprünglichen Förderung mal mitfinanziert werden und sobald die Förderung wegbricht, auch nicht mehr abgedeckt werden können. Dabei geht es vielleicht um, sagen wir, 100 Euro im Monat. Aber weil wir nicht nur über, sondern vor allem auch mit Communities sprechen wollen, ist es nun eine Zeit für unseren ersten Gesprächspartner, der zu alledem auch nochmal viel genauere Einblicke geben kann. Und das ist Maxi Richt. Maxi, kannst du dich einmal vorstellen und erzählen, was du so machst?
Jo, genau. Also ich bin Maxi, im Internet mehr so als Robby5 unterwegs. Ich komme mittlerweile aus Ulm, habe einige Jahre lang kleineanfragen.de gebaut und betrieben. Und bin aber auch sehr interessiert eben an so Mobilität und Mobilitätsprojekte und da vor allem so den Crossover Richtung Open Data.
Jetzt hast du ja gerade schon selbst erwähnt, dass du kleine Anfragen entwickelt hast und bist ja generell auch, ich glaube, man kann sagen, relativ umtriebig im Netzwerk der Open Knowledge Foundation. Könntest du darüber vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen und gerne auch berichten, was überhaupt deine Motivation ist, dich in dem Feld zu engagieren?
Jo, genau. Also aktiv bin ich halt vor allem im Verschwörhaus im Ulm. Das ist ein wunderbarer Hack- und Make-Space. Und da sind wir mit unter anderem auch eingebettet in das Code for Germany-Netzwerk, auch von der OKF, wo sich halt Leute zusammentun, um eben so Civic-Tech-Projekte zu machen, um gemeinsam irgendwie halt Städte besser zu machen und halt die Idee von offenen Daten sind wichtig und wenn man sowas veröffentlicht, bringt das den Leuten auch was, halt weiterzutreiben. Daher kommt, glaube ich, auch so ein bisschen meine Motivation, die Sachen, die ich einigermaßen kann, halt so einzusetzen, dass halt möglichst viele Leute was davon haben. Und das ist halt einerseits natürlich in so physischen Communities, wie jetzt eben im Verschwörer sich rumzutreiben und da sich mit gleichgesinnten, neugierigen, neuen Leuten zu treffen und da halt irgendwie so Ideen auszuspinnen und mal gucken, was wir halt so anstellen können und vor allem Wissen weitergeben. Und andererseits natürlich auch so in der großen Code for Germany Community halt Tools und Infrastruktur bauen, um halt Leuten, die halt zum ersten Mal von dem Thema hören oder zumindest neugierig sind oder sowas, halt Möglichkeiten an die Hand zu geben, da mitzumachen. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel Rette deinen Nahverkehr, was wir damals gebaut haben. Das ist, wie wir es eigentlich aus der ganzen Netzaktivismus-Szene her kennt, es gibt ein Problem, an der Stelle nämlich fehlende offene Daten im Nah- und Fernverkehr. Und das ist ein Problem, was sich aber halt lokal lösen lässt. Und wir haben halt da was gebaut, wo Leute sehr einfach einen Brief oder einen Telefonanruf Richtung ihrem lokalen Landrat, ihrer lokalen Oberbürgermeisterin richten können, um halt auf das Problem aufmerksam zu machen. Und ja, so Dinge baue ich gerne.
Und Rette deinen Nahverkehr, ist das auch in dem Verschwörhaus in Ulm entstanden?
Ich glaube, das gab es sogar vor dem Verschwörhaus schon. Oder es hat, also, oder relativ mit dem Anfang sogar überlappt.
Und was sind denn zum Beispiel Projekte aus dem Verschwörhaus, das du ja so als Hack- und Makespace beschrieben hast?
Ach, das ist von ja, klassischen halt den Raum so herrichten, dass die Leute besser benutzen können, bis über halt so wöchentliche Treffen, zweiwöchentliche Treffen, was jetzt natürlich während der Corona-Phase super, super schwierig ist und eigentlich gar nicht so sinnvoll geht. Aber halt auch, ja, halt Leute in eine Lasercutter einführen, eine große Holzwerkstatt, aber dann halt auch Mobilitätshackerei. Wir schauen uns Bike-Sharing-Schlösser an, basteln selber mit an einem Sharing rum oder bauen an so LoRaWAN-Sensoren. Also das ist relativ vielfältig, was da alles passiert.
Jetzt hast du selber schon gesagt, dass du eigentlich nach einem Weg gesucht hast, um deine Fähigkeiten und das, was du so kannst, gut einzubringen. Aber vielleicht könntest du noch genauer erzählen, auf welchem Wege du quasi in dem Bereich gelandet bist.
Das ist eigentlich tatsächlich mehr über den Chaos Communication Congress passiert, weil ich damals eben schon angefangen habe, kleine Anfragen zu bauen. Also ich saß dann schon auf einem relativ großen Datensatz von eben allen kleinen und großen Anfragen aus den ganzen Länderparlamenten und bin dann auf die Idee gekommen, warte mal, da gibt's auch den Stand der OKF, so die Assembly, wo zu dem Zeitpunkt halt Stefan Friedrich und Arne rumsaßen, die ja mit Frag den Staat nicht nur unglaublich tolle Sachen machen, sondern halt auch auf einem Batzen an Dokumenten saßen und ich war halt eher so neugierig, so, hallo, wir sitzen beide auf einem Satz von Dokumenten, wie gehe ich denn damit am besten um? Und ja, das war so der Einstieg in das Rabbit Hole. So bin ich zumindest in die ganze OKF-Bubble mit reingekommen und habe halt da dann auch super Unterstützung erfahren. Und was halt noch super wertvoll war, dass in dem Zeitraum, glaube ich, passierte das zweite Jugendhackt in Ulm. Und ich war dann da einfach auch als Mentor dabei. Und es ist halt eine super Erfahrung, halt zu sehen, wie also all die Sachen, die ich mir halt als Kind und Jugendlicher auch gewünscht hätte, so halt außerschulische Unterstützung mit anderen Leuten gemeinsam an Dingen bauen, aber halt mit im Zweifel Hilfe, wenn ich sie brauche, da halt einfach an Leute weitergeben zu können, die das jetzt halt dann haben. Und das war super großartig und vor allem in dem Kontext halt dann auch der Fokus auf Open Data und wenn man da halt in einem Umfeld ist, in dem halt Open Source und so Sachen wie Public Money, Public Code halt einfach als Standard angesehen werden, das ist super angenehm.
Ja, ist ja total spannend zu hören, wie du selbst denn diese Community auch empfindest. Also was du erzählt hast zum Beispiel mit Jugendhackt, dass du denkst, für dich selbst zum Beispiel wäre das allein total gut gewesen, da erwachsene Leute zu haben, die sich mit dir als Kind, Jugendlichem hinsetzen und dir was beibringen und irgendwie von ihren Erfahrungen erzählen. Mhm. Hast du vielleicht darüber hinaus noch Gedanken dazu, was so dieses Teilsein einer Community irgendwie bedeutet oder was es für dich vielleicht persönlich auch bringt? Oder macht man sich da vielleicht als Teil der Community selbst gar keine Gedanken, sondern man ist da einfach drin?
Es ist halt eher schon auch so eine Community, eine Bubble, in der ich mich halt einfach wohlfühle. Wo ich schon teilweise auch von ausgehen kann, dass einige Begrifflichkeiten halt allen bekannt sind, beziehungsweise das, was ist, was problemlos man auch liebend gerne neuen Leuten klärt. Und dass halt Unterstützung gegenseitig da ist, dass ich Leute fragen kann und dass halt einfach überhaupt diese Möglichkeit existiert, da mich mit Leuten austauschen zu können und dabei halt auch, am Ende dreht sich irgendwie alles um sich so gegenseitig unterstützen. Und das ist halt super. Und vor allem jetzt in dieser Civic Tech Bubble ist es halt auch dieser Fokus auf, wir sehen, also es ist halt nicht nur so, wir kotzen in dieses Internet hinein, so, und andere Internet People sind dann halt, beschäftigen sich damit, sondern es hat halt immer irgendwie einen Fokus mit, wie betrifft mich das persönlich, beziehungsweise wie betrifft es eigentlich so meine Stadt als Umfeld, also dort mein Lebensraum, wo ich mich gerade aufhalte, weil am Ende des Tages ist es halt irgendwie sinnvoll, den auch besser zu machen und ja, besser gestalten, schöner zu machen, einfacher zu machen und so. Und das ist halt so die Civic Tech Bubble, ein guter Einstieg, um halt auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen, wo auch ich persönlich damals ultra Hemmungen hatte, irgendwie mal so Richtung Stadtverwaltung zu gehen und da anzuklopfen und zu sagen, hallo, ich hätte gerne von euch oder hallo, können wir mal darüber reden, das sieht aus meiner Sicht nicht gut aus, wie das funktioniert, das können wir doch besser.
Ja, das kann ich mir total gut vorstellen, auch wie du sagst, dass man sich als verschiedene Mitglieder der Community irgendwie gegenseitig total gut unterstützen kann und unter die Arme greifen kann und vielleicht sich auch gegenseitig so ein bisschen helfen kann, den Horizont zu erweitern. Und denkst du denn, dass es für EntwicklerInnen jetzt gerade im Bereich Open-Source-Entwicklung, Public-Interest-Tech-Entwicklung auch noch andere Formen der Unterstützung braucht? Oder ist da eigentlich alles so, wie es besser nicht sein könnte?
Es ist immer ausbaufähig. Also es ist ja noch nie so, als würden wir tagtäglich, wenn wir irgendwie in Berührung mit so, ja, ich muss meine Stadt wegen irgendwas fragen oder ich brauche irgendwas, dass es gut wäre. Also da sind wir ja noch lang nicht. Unterstützung da sehe ich tatsächlich eher noch so auf der Ebene Räume und Zeit und Möglichkeiten zu schaffen, um halt mit Leuten aus der Verwaltung besser zusammenzukommen, um halt da auch irgendwie eine Stimme reinzukriegen, beziehungsweise halt den Leuten zu zeigen, guck mal, Open Data ist jetzt halt nicht nur was, wo es ein Bundesgesetz gibt und wo Leute immer mal wieder ankommen und euch nerven, sondern das ist halt was, das bringt uns allen was. Und wenn wir das Thema halt gemeinsam angucken, dann wird das auch viel, viel klarer und so ein bisschen helfender, halt Wissen aufzubauen und vor allem Begeisterung dafür zu schüren, weil zumindest aus so anderen typischen Beraterbuden-Ecken ist es halt auch nur ein Thema, mit dem man gut PowerPoint-Slides verkaufen kann. Und also ich gehe an der Stelle nicht mehr davon aus, dass uns halt irgendwelche Beraterbuden da retten werden und halt irgendwie so Verwaltungsprozesse geil machen, sondern das muss halt von den Leuten kommen, die da innen drin sitzen und das jeden Tag tun. Und da einfach die Möglichkeit überhaupt zu haben, so mit den Leuten mal reden zu können, eben so Räume und Zeiten zu bieten, wo das halt geht, wo das auch total, ja, wie so selbstverständlich ist, also wo man da auch keine Angst voreinander haben muss, so man trifft jetzt auf die böse Community und die tut dann Dinge, so, sondern nee, wir wollen eigentlich auch nur, dass es besser wird. Und also so in die Richtung. Und ich meine, das funktioniert in manchen Städten schon ganz gut. Und vor allem halt so Städte, die so ein Code4-Lab haben, haben es einfacher, würde ich sagen. Also vor allem, wenn halt auch Leute aus der Stadt da dazukommen und sich damit dazusetzen und halt einfach ansprechbar sind und wo man halt auch mal so Sachen rausfinden kann, warum ist das zum Beispiel so und hey, können wir das nicht anders machen? Aber das ist ja noch lang nicht so, als wäre jetzt irgendwie in jeder Kleinstadt oder in jedem Dorf das schon so weit. Also das ist halt auch ultra schwierig. Also ich halt auch überlege so, wenn man jetzt so ein Dorf ist, was eh gerade mit einem kleinen Rathaus das alles so hinbekommt und jetzt kommen da halt auch noch irgendwie Leute um die Ecke und wollen halt irgendwie fancy Daten haben. Das ist im ersten Moment, ist man da ganz klar überfordert und das ist schwierig. Und von daher finde ich es umso wertvoller, wenn man halt dann das Thema irgendwie gemeinsam bearbeiten kann und gemeinsam da sich gegenseitig vielleicht auch Wissen aufbaut, wie das Ganze funktioniert. Weil an den Stellen, wo halt bislang so Wissen aufgebaut werden sollte, also so Verwaltungshochschulen und irgendwie die passenden Studiengänge in der Richtung, da kommt halt einfach gar nichts. Mhm. Die nächste Generation Verwaltungsmenschen hat keinen blassen Dunst von Open Data.
Ja gut, dann natürlich umso besser, dass es so Institutionen wie die Labs gibt, die da sich annähern und Unterstützung anbieten können.
Ja.
Ja, super. Dann vielen herzlichen Dank für diesen sehr spannenden Einblick, den du uns geben konntest.
Sehr gerne.
Ja, und dann hoffen wir doch mal, dass sich diesbezüglich in der Verwaltung zukünftig vielleicht einiges tut und vielleicht die Leute dort noch etwas digital affiner werden.
Ja, es braucht halt Unterstützung. So, das passiert nicht von alleine.
Ja, guter Punkt, stimmt. Super, dann vielen Dank dir.
Gerne doch.
Und nach diesem Einblick direkt wirklich in das Herz der Community geht es direkt weiter mit unserem zweiten Gesprächspartner für heute, Benjamin Seibel, der für die Technologiestiftung Berlin am CityLab Berlin arbeitet. Kannst du denn ein paar Worte über dich sagen, Benjamin?
Ja, hallo, ich bin Benjamin und leite das CityLab Berlin für die Technologiestiftung hier in Berlin. Kann mich auch gerne noch ausführlicher vorstellen.
Ja, berichte sehr gern auch etwas über das CityLab.
Ach so, ja. Das CityLab ist ein öffentlicher Innovation Space, den wir hier in Berlin betreiben. Die Technologiestiftung zusammen mit der Berliner Senatskanzlei ist ein Projekt, was gefördert wird auch durch die Berliner Senatskanzlei und was sich damit beschäftigt, naja, so Möglichkeiten der Digitalisierung zu explorieren, insbesondere für die Stadt und für den öffentlichen Raum und auch für die öffentliche Verwaltung. Das heißt, wir probieren viel aus, beschäftigen uns mit den verschiedenen Facetten von Digitalisierung und neuen Technologien. Wir machen da ein sehr buntes Programm. Wir haben Events und Workshops. Wir haben einen kleinen Coworking Space. Wir haben eine Ausstellung, wo unsere Projekte sich auch öffentlich zeigen. Wir haben eine kleine Werkstatt, wo wir so ein Bildungsprogramm anbieten. Und nicht zuletzt machen wir auch eigene Digitalisierungsprojekte, oft mit der Berliner Verwaltung zusammen. Das heißt, entweder die kommt zu uns mit einem Problem oder mit einer Herausforderung, oder wir initiieren Projekte und gehen damit zur Verwaltung und versuchen, das gemeinsam voranzutreiben. Ja, das gibt's jetzt seit einem Jahr. Und wir haben schon viele verschiedene Projekte ausprobiert, umgesetzt, einige Prototypen entwickelt. Also wir versuchen sehr agil und sehr schnell zu arbeiten, Projekte auch eher klein zu machen und dann halt innerhalb weniger Monate auch abzuschließen. Und das ist natürlich vor allem in der Verwaltungswelt noch relativ ungewöhnlich, so zu arbeiten.
Ja, ich habe mir natürlich vor unserem Gespräch auch eure Webseite ein bisschen angesehen und in dem, was du gerade gesagt hast, kam es ja auch schon so raus, dass CityLab Berlin eine Vielzahl unterschiedlichster Leute in, ich glaube, ganz unterschiedlichen Arten sich auch irgendwie beteiligen. Da würde mich interessieren, was denn so Arten sind, in denen Menschen irgendwie bei euch am CityLab involviert sind. Mhm.
Ja, also das stimmt, dass viele bei uns mitmachen. Das ist auch ein ganz zentraler Teil unseres Konzepts, dass wir einen sehr offenen Ort haben. Also man kann in CityLab auch wirklich einfach reinlaufen und sich umschauen. Dafür haben wir auch diese Ausstellung, um halt zu verstehen, was passiert hier eigentlich alles gerade. Man kann sich aber auch jederzeit an uns wenden, mit eigenen Projektideen, mit Fragen, mit der Anfrage einen Coworking-Platz zu nutzen oder bei uns einen Workshop durchzuführen. Also wir versuchen halt diesen ganzen Smart-City-Diskurs stärker bottom-up sozusagen mit Bürgerbeteiligung anzureichern, und entsprechend wichtig ist es halt für uns, dann auch wirklich niedrigschwellig offen zu sein und dass eben auch jede und jeder kommen kann und Projekte mit uns umsetzen. Ja, und das kann verschiedene Formen haben, diese Art der Beteiligung. Zum einen haben wir eben das Coworking, wo wir einzelne Teams, Projekte, Vereine sitzen haben, die dann sehr regelmäßig und auch längerfristig mit uns an Projekten arbeiten. Wir haben aber zum Beispiel auch regelmäßige Meetups, die bei uns stattfinden, oder einfach Anfragen von Leuten, die wollen vielleicht einmal bei uns eine Veranstaltung machen. Wir gucken immer so ein bisschen, dass das zu diesem Themenkomplex Digitalisierung, Stadt, Gemeinwohl passt. Aber darüber hinaus sind wir eigentlich nicht sehr streng, sondern es ist eher so dezentral organisiert. Also jemand möchte hier in Berlin was machen, was inhaltlich ungefähr passt, kann er oder sie bei uns einfach machen, und wir halten uns da dann auch inhaltlich raus, oder je nachdem, manchmal bringen wir uns auch aktiv ein, wenn es gewünscht wird, aber es ist schon, also es passieren im City Lab sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig, und das soll auch so sein.
Und kann man sich so vorstellen, dass durch diese wirklich sehr unterschiedlichen Arten der Beteiligung denn sowas wie ein irgendwie geartetes, lockeres oder vielleicht auch festeres Netzwerk letztlich entsteht, oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, das kann man sich so vorstellen. Oder für uns, die wir da arbeiten, das ist auch so ein bisschen fast schon wie so eine Familie, also eine Großfamilie. Aber genau, es ist ein Netzwerk, weil wir auch viele Partnerorganisationen haben. Wir arbeiten zum Beispiel auch viel mit den Hochschulen in Berlin zusammen oder mit den Studierendenprojekten, aber haben auch andere Forschungseinrichtungen, natürlich die öffentlichen Verwaltungen, Startups, zivilgesellschaftliche Initiativen in unserem Netzwerk. Und ich denke, einer der großen Mehrwerte für Leute, die ins City Lab kommen, ist eben, dass sie leicht dann Zugriff zu diesem Netzwerk haben können und dann eben auch die passenden Leute kennenlernen. Gerade in Berlin passiert ja wahnsinnig viel mit Digitalisierung, und dann ist oft eher die Gefahr, dass Projekte nebeneinander laufen und man nichts voneinander weiß und das Rad immer wieder neu erfunden wird. Und da können wir mit unserem Netzwerk so ein Stück weit weiterhelfen, weil wenn uns dann jemand anspricht mit einer Projektidee, können wir diese Person oft dann weiterverweisen an passende Partner oder so. Und so ist das so ein loses, ja genau, Netzwerk. Da gibt es natürlich dann Leute, die sind enger engagiert und sehr regelmäßig bei uns, und andere, die vielleicht nur auf Zuruf mal was machen, aber das funktioniert so eigentlich ganz gut. Und dieser Austausch und dass wir so eine Art Plattform sind für Digitalprojekte in der Stadt, die gemeinwohlorientiert sind, das ist auch eine wichtige Funktion des City Lab.
Okay, spannend. Jetzt fiel ja auch schon mehrfach der Begriff auf die Projekte, die es bei euch gibt. Und darüber würde ich jetzt natürlich gerne auch noch mehr erfahren. Was sind das denn für Projekte?
Genau, also zum einen initiieren wir auch eigene Projekte. Also wir sind auch ein festes Team im City Lab als Teil der Technologiestiftung. Wir sind im City Lab um die 15 Personen, die da ein- und ausgehen, also jetzt keine 15 Vollzeitstellen, aber Leute, die zum Teil auch Teilzeit oder die noch in anderen Projekten sind, aber die eben regelmäßig bei uns im Kernteam sind. Und mit diesem Team initiieren wir eigene Projekte, zuletzt zum Beispiel das Projekt Gieß den Kiez, ein Projekt, wo es um die Bewässerung von Stadtbäumen in Berlin geht. Es ist im Grunde so eine Online-Plattform, wo man alle in Berlin verzeichneten Bäume sehen kann. Das sind 625.000 Bäume etwa. Und da kann man eintragen, wenn man Bäume, also man kann sich erstmal informieren, wie viel Wasser brauchen diese Bäume im Sommer. Das ist halt in Berlin schon seit Jahren ein Problem, dass die Bäume im Sommer zu wenig Wasser kriegen. Und man kann dann eintragen, wenn man einen Baum gegossen hat, oder man kann Bäume adoptieren und sagen, um die kümmere ich mich regelmäßig, weil das ohnehin schon viele Menschen in Berlin gemacht haben. Und mit Gieß den Kiez bieten wir ihnen zum Beispiel eine Plattform, um sich halt untereinander auch zu vernetzen. Das wäre jetzt ein Beispiel für ein Projekt, was wir selbst initiiert haben, wo wir dann auch mit den bezirklichen Grünflächenämtern arbeiten, dass die Daten halt gut sind, mit der Senatsverwaltung für Umwelt in Kontakt treten, mit dem Pflanzenschutzamt und so weiter. Also wir dann auch die ganzen Akteure hier in der Stadt zusammenholen. Ja, und wir sind jetzt kein riesengroßes Entwicklerteam, aber so 2, 3 solcher Projekte machen wir auch selbst. Und dann gibt's eben die ganzen Projekte, die aus dem Coworking oder so aus unserem Netzwerk kommen. Also zum Beispiel Fix My City mit der Webseite fixmyberlin.de. Ist ein Team, was fest bei uns arbeitet und auch quasi zum CityLab Kernbestand gehört von Anfang an, die tolle Projekte zur digitalen Radplanung machen. Die haben so eine Online-Karte, da kann man sehen, welche Radwege sind in Berlin in den letzten Jahren umgesetzt worden, welche sind noch geplant. Und die bieten jetzt auch verschiedene interaktive so Module an, vor allem mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, wo man sich zum Beispiel Radbügel wünschen kann oder jetzt diese Umsetzung der Spielstraßen während der Corona-Krise. Das sind Projekte, die Fix My City dann mit den Bezirken hier begleitet. Ich habe auch schon erwähnt, dass wir auch viel mit Hochschulen arbeiten. Da haben wir jetzt gerade ein spannendes neues Forschungsprojekt gestartet mit HTW und Beuth Hochschule. Das heißt Edge City. Das ist ein Projekt, wo es um Edge Computing geht, also eigentlich um IoT und Sensortechnik in der Stadt. Und wo jetzt in Treptow und in Adlershof jetzt so kleine Testfelder entstehen, wo bestimmte Sensoren dann auch getestet werden. Also das ist für unsere Projekte, auch für die Forschungsprojekte sehr wichtig, dass die sehr praxisnah sind. Also wir wollen jetzt keine, nicht in erster Linie so Studien schreiben, sondern wir wollen Dinge ausprobieren, die so explorativ sind, sehr hands-on. Und genau, das machen wir dann sehr gerne auch mit Studierenden und die kommen auch gerne zu uns, weil es nochmal eine andere Arbeitsatmosphäre ist als in der Uni. Ja, und es gibt noch viele, viele weitere Projekte. Ich habe das Gefühl, jetzt habe ich schon ganz schön lange geredet, aber das vielleicht so als ersten Eindruck.
Ah ja, cool. Ja, Fix My Berlin kennen wir ja auch vom Prototype Fund. Da haben wir die ja auch schon vor einer Weile mal gefördert und tatsächlich habe ich mich bei Eastern Kiez auch selbst angemeldet und auch die Bäume, die hier bei mir in der Straße stehen, adoptiert und finde auch total cool, dass man dann ja auf dieser Karte sieht, was das genau für Bäume sind und auch wie alt die sind. Dann hat man gleich noch so einen kleinen Lerneffekt dabei.
Ja, vorbildlich, dass du dich gleich angemeldet hast. Und da war es tatsächlich so, dass die Datenqualität ganz gut war, weil es eben ein überbezirkliches sogenanntes Grünflächeninformationssystem gibt hier im Land. Also eigentlich eine ganz okaye Software, die halt einen Datenexport dann auch ermöglicht und dieser Baumdatensatz auch über das Open Data Portal in Berlin bereitgestellt wurde.
Ah, okay.
Von daher war das jetzt eine ganz dankbare Aufgabe. Das ist nicht immer so leicht bei Verwaltungsdaten.
Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man wahrscheinlich gar nicht so oft in die Verlegenheit kommt, da irgendwie gut offene Daten nutzen zu können.
Genau, und ich weiß zum Beispiel, dass bei dem anderen erwähnten Projekt bei Fix My City es sehr viel mehr Mühe gemacht hat, die Daten von allen Bezirken überhaupt einzusammeln und dann auch eben in eine einheitliche Struktur zu bringen, weil die einzelnen Bezirke in Berlin da doch zum Teil sehr autonom ihre Daten verwalten und ich sag mal unterschiedlich fortschrittlich da aufgestellt sind.
Jetzt ist ja das Thema dieser Episode die strukturelle Seite der Entwicklung von Public Interest Tech und Open Source Software. Und ja, die Worte Netzwerk oder Community fielen dir jetzt schon ein ums andere Mal. Mich würde noch interessieren, wie du als quasi Benjamin vom CityLab Berlin die Bedeutung von Netzwerken, von Communities oder ganz wichtig auch von digitalen Ehrenamtlichen einschätzt für die Entwicklung solcher Projekte wie solche halt, von denen du gerade erzählt hast.
Ja. Ja, zunächst mal sehr hoch. Also ohne die vielen engagierten Menschen würde das CityLab in der Form nicht funktionieren. Insbesondere in diesem Bereich Ideenentwicklung und Prototyping und so weiter gibt es einfach wahnsinnig viel guten Input, auch aus der Zivilgesellschaft oder eben von Ehrenamtlern. Jetzt ist das natürlich nochmal eine spannende Frage, wenn es irgendwie um den Betrieb von Infrastrukturen geht oder um die Entwicklung von Software für die öffentliche Verwaltung geht. Und das ist, glaube ich, das interessante Spannungsverhältnis, was ihr da jetzt auch bearbeitet. Also wo wird eigentlich die ehrenamtliche Leistung dann zu einer Dienstleistung, die eigentlich auch bezahlt gehört? Und was verschiebt sich in dem Moment, wo man diese Schwelle überschreitet? Ja, also man sieht das ja zum Teil bei Communities wie jetzt Freifunk oder jetzt gibt es für LoRaWAN auch das The Things Network, was wir zum Beispiel auch stark nutzen, was eben ein ehrenamtlich betriebenes LoRaWAN-Netzwerk ist, was auch in Berlin sehr weit verbreitet ist. Und dann ist aber die Frage sozusagen, wenn es jetzt um wirklich öffentliche IT geht oder für die Stadt und die Bürgerinnen und Bürger hier relevante IT, ist das ein sinnvolles Modell zu sagen, wir verlassen uns da auf Ehrenamt? Weil wenn wir uns hier den Straßenverkehr angucken, würde ja auch niemand auf die Idee kommen zu sagen, ja, da ist ein Loch in der Straße, da warten wir mal, ob sich irgendjemand findet, der es vielleicht zumacht, so. Hauptsache es kostet nichts. Und umgekehrt ist es aber halt so, in dem Moment, wo man anfängt, für eine Leistung zu bezahlen, jetzt aus Sicht der Verwaltung, hat man ja auch mit gutem Recht auch gewisse Ansprüche daran, an die Erfüllung der Dienstleistung. Also dann, und sowas ist ja dann aus Verwaltungsbrille, und da haben wir auch im letzten Jahr viel gelernt, sind solche Fragen halt wichtig. Wer haftet denn, wenn was kaputt geht? Ja, wen kann ich denn im Zweifel verklagen, wenn eine Dienstleistung nicht erfüllt wird? Solche Sachen, wo natürlich jetzt ehrenamtliche Communities eher in der Lage sind, dazu zu sagen, ja, wir machen das hier ehrenamtlich. Also das ist jetzt nicht unser Problem. Und ich weiß gar nicht, wie viele der Menschen, die es ehrenamtlich tun würden, überhaupt Lust hätten, das für Geld zu tun, aber dafür dann in diese Dienstleisterrolle reinzurutschen und dann eben auch verpflichtet zu sein, auch blöde Sachen zu machen. Gerade das ist ja genau das Kernproblem bei Open Source, dass halt Maintenance oder sowas vielleicht auch nicht immer Spaß macht, aber halt total wichtig ist, so. Und da finde ich zum Beispiel auch, fehlt es auch an tatsächlich kommerziellen Dienstleistern, die Open Source gegenüber aufgeschlossen sind und die halt genau solche Aufgaben übernehmen. Weil was wir halt auch im CityLab jetzt merken, so ein bisschen dieses Death by Prototype Phänomen, wobei wir da sehr aktiv gegen anarbeiten, weil wir das von Anfang an im Blick hatten, dass das eine Gefahr ist. Also wir bauen tolle Prototypen, und sobald die Frage aufkommt, ja, kriegen wir das in Regelbetrieb, sterben die Projekte, weil dann sich halt ganz andere Fragen stellen, ja. Und die perfekte Lösung dafür haben wir auch noch nicht gefunden, aber wir haben halt nochmal deutlich gemerkt, dass es da eine Leerstelle gibt zwischen dieser Prototypenentwicklung, die Spaß macht, wo man auch immer Freiwillige findet, die noch gute Ideen haben, oder also wo die Motivation auch einfach extrem hoch ist, und dann dieser langwierigen Phase von, ja, aber wenn das jetzt wirklich in den Regelbetrieb bei der Verwaltung laufen soll, dann muss das migriert werden auf das Landesnetz, dann müssen Vorgaben erfüllt werden zum Corporate Design, zur Barrierefreiheit und vieles mehr, dass dann halt viele Leute aussteigen und sagen, oh, das ist jetzt, also diese nervige Kleinarbeit, das mache ich jetzt nicht kostenlos. So, ne? Und in dem Bereich ist es aber tatsächlich auch dann schwer, Dienstleister zu finden, zumindest unsere Erfahrung. Also klar, wir haben auch irgendwie Freelancer, die man dann mal für sowas bezahlen kann. Aber gerade im Bereich öffentliche IT, kommunale IT, da gibt es so ein paar Player, die halt dann gerne auch ihre kommerziellen Produkte vermarkten wollen und die an sowas eigentlich kein Interesse haben. Also weil wir entwickeln immer Open Source und unser ganzes GitHub ist voll mit coolen Prototypen. Und im Grunde könnte jeder Dienstleister die sich nehmen und sagen, ja, ich lasse mich jetzt dafür bezahlen, die irgendwie auf Landesinfrastruktur aufzusetzen, und wir hätten da überhaupt nichts dagegen. Aber es gibt gar nicht so viele, die das machen und dann auch Lust haben, sich vertraglich an die Verwaltung zu binden oder in diesen Ausschreibungs- und Vergabeprozessen überhaupt teilzunehmen, weil die oft sehr aufwendig sind und so. Also da gibt's halt noch einige Baustellen.
Ja, dann vielen Dank dir für das Gespräch und deine interessanten Einblicke in das CityLab Berlin. Ja, und zu den verschiedenen Herausforderungen, die du noch jetzt zum Schluss auch genannt hast. Ja, bleibt ja natürlich zu hoffen, dass da irgendwie jetzt bald an vielen verschiedenen Ecken auch was passiert, damit es richtig vorangehen kann, oder?
Ja, also es passiert ja auch was, ja. Also es gibt dann Programme wie eures zum Beispiel, wie den Prototype Fund, die jetzt vor einigen Jahren ja auch noch nicht denkbar gewesen wären und wo, glaube ich, auch, wo jetzt nicht jedes geförderte Projekt einschlägt, aber wo ihr wahnsinnig viel lernt darüber, was wie funktioniert, und genau diese Fragen von Communities und Open Source Pflege, Wartung, Weiterentwicklung, wie kann man da auch nachhaltige Strukturen aufbauen, damit so Förderprojekte über den Förderzeitraum hinaus überleben. Zum Beispiel ist auch ein Problem, dem wir oft begegnen, wenn solche Förderprojekte sind, da wird in der Regel der Weiterbetrieb ist dann buchhalterisch gar nicht so einfach zu verbuchen. Ja, das Projekt endet dann 2021 und danach gibt es aber nicht noch einen Euro, um mal irgendwie ein Hosting zu bezahlen oder so, was ja wirklich nicht teuer ist, aber es lässt sich dann irgendwie nirgendwo abrechnen. Also das sind einfach Sachen, wo wir ganz viel, glaube ich, alle viel lernen und auch viel voneinander lernen. Also deswegen sind wir ja auch mit euch oder anderen Initiativen da im Austausch. Was ich schon das Gefühl habe, ist, dass diese ganze Public Money, Public Code Kampagne verfängt tatsächlich, dass in den Verwaltungen, also ich habe das jetzt öfter einfach von Verwaltungsseite auch gehört, dass die gesagt haben, naja, aber wenn wir das öffentlich bezahlen, dann sollte das auch öffentlicher Code sein. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Also da bleibt schon was hängen. Und na, weil die halt auch merken, oder gerade die jetzt vielleicht auch digital affineren Leute in der Verwaltung halt auch merken, sie haben keine Lust mehr, sich von irgendwelchen Dienstleistern schlechte Produkte verkaufen zu lassen und überhaupt keinen Einfluss und keine Souveränität dazu haben, ne? Wie man diese Produkte einsetzt und morgen geht der Dienstleister pleite und dann kann ich die Software nicht mehr benutzen, was weiß ich. Und halt mehr in Richtung von, wir brauchen eigentlich zumindest eigene IT-Basisinfrastruktur. Und da ist Open Source ja schon allein aus dem Grund sinnvoll, dass man sich halt nicht an einzelne Anbieter binden muss und halt jederzeit den Code auch eigenständig weiterentwickeln kann oder halt weiterentwickeln lassen kann von anderen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass sich gerade viel bewegt. Wir sind übrigens auch viel im Austausch mit anderen Innovationslaboren aus anderen Kommunen, anderen Städten. Und da sehe ich ein Riesenpotenzial. Wir hatten neulich so ein Netzwerktreffen. Da waren dann über 40 verschiedene Institutionen, alle aus der öffentlichen Verwaltung, also Innovationsteams, Innovation Labs aus ganz Deutschland dabei. Und eigentlich hat jedes dieser Teams und Labs kleine IT-Projekte, die man ja auch skalieren könnte, ne? Also da könnte so eine im öffentlichen Sektor fast schon so eine eigene Open-Source-Community auch entstehen, wo man sich Projekte halt teilt oder halt die Wartungsarbeit teilt. Da sind wir, glaube ich, noch so 2-3 Jahre von entfernt, dass das richtig abhebt, aber da tut sich auf jeden Fall was. Deswegen bin ich eigentlich auch ganz guter Dinge.
Ja, tatsächlich hatte ich auch das Gefühl, dass jetzt der ganze Diskurs um die Corona-Warn-App da auch so ein bisschen Wasser auf unsere Mühlen bedeutet hat. Einfach dadurch, dass in dem Kontext gefühlt ganz viele Leute zum ersten Mal vielleicht richtig was von Open Source gehört haben, beziehungsweise mal sich insofern damit auseinandergesetzt haben, dass sie irgendwie nachvollzogen haben, was das überhaupt bedeutet und warum es irgendwie in total vielen Kontexten halt auch sehr gut ist, wenn Technologie Open Source entwickelt wird.
Genau. Also ich fand das dann zum Teil schon wieder so ein bisschen, also so das Gefühl, da wird jetzt die digitale Zivilgesellschaft entdeckt und dann so gedacht, na, uns gibt's eigentlich schon ein bisschen länger, aber danke, dass ihr es auch mal wahrnehmt. Aber ja, immer, also solche Ereignisse sind da natürlich wichtig, um den Diskurs und das Thema in Gänze voranzubringen, warum diese App so teuer war und warum sie trotzdem von einschlägigen großen Anbietern entwickelt werden muss, ist nochmal eine andere Diskussion, die man auch führen könnte. Aber erstmal sind ja, glaube ich, mit dem Ergebnis alle ganz zufrieden und generell damit, wie der Prozess gelaufen ist und da auch von Seiten der Bundesregierung nochmal reagiert wurde und also einfach auch mal zugehört wurde. Das kann einen ja auch hoffnungsvoll stimmen.
Ja, stimmt auch wieder. Ja, dann bleibt mir nur noch mal zu sagen, vielen Dank und viel Erfolg euch weiterhin mit dem CityLab.
Ja, danke dir für das Gespräch.
Und nach diesen sehr interessanten Ausführungen zum Thema Community-Strukturen und Netzwerken in der Open-Source-Software und Public-Interest-Tech-Entwicklung wollen wir zum Schluss noch einen kleinen Insight sozusagen in das Making-of des Podcasts geben. Und zwar ist euch ja vielleicht aufgefallen, dass wir seit der letzten Folge einen kleinen Jingle am Anfang haben, den Thomas aus unserem Team Prototype Fund entwickelt hat. Und an der Stelle kann er einmal kurz erzählen, was es mit diesem Jingle eigentlich auf sich hat.
Na, als erstes haben wir uns zusammen Gedanken gemacht, was thematisch am besten passen würde zu so einem Jingle für einen Podcast. Und da wir als erstes oder als wichtigstes ja Open Source fördern und das fast alles Programmiercode ist, lag es nahe, irgendwie zu versuchen, Code zu vertonen. Jetzt klingen Buchstaben irgendwie erstmal langweilig. Bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, ich habe so eine kleine Spieluhr zu Hause, die mit einem Lochstreifen funktioniert. Und Lochstreifen waren so die ersten Datenträger, die ersten digitalen Datenträger. Also als erstes wurden da, glaube ich, Webstühle mitprogrammiert. Dann kamen auch Lochstreifen bei Telegrafen zum Einsatz. Und Telegrafen übertragen ja Buchstaben. Deswegen sind da schon mal Buchstaben einfach in einem Programmcode drin. Also das ist ein 5-Bit-Code. Das heißt, es gibt da 5 Streifen mit Nullen und Einsen. Also Note oder Nicht-Note. Und damit habe ich dann ein bisschen rumgespielt. Und damit es auch irgendwie schön klingt, bin ich dann auch auf die Pentatonik gekommen, die fast immer schön klingt, wenn man das irgendwie geschickt kombiniert. Und so haben wir jetzt einen wunderschönen Code, der im Prinzip die Buchstaben von Public Interest Tech in Tönen wiedergibt. Und das rundherum war dann noch ein bisschen Rhythmus basteln und es schön klingen lassen, weil so ein Jingle soll ja erstmal einladen zum Weiterhören. Und ich hoffe, das ist mir ganz gut gelungen.
Und nach diesem kleinen musikalischen Exkurs sind wir am Ende unserer dritten Episode angelangt. Wir hoffen wie immer, es hat euch gefallen. In den Shownotes zur Episode findet ihr Verlinkungen, zum Beispiel zum CityLab Berlin oder zum Verschwörhaus. die ihr euch natürlich gerne anschauen könnt, wenn sie euch interessieren. Und ansonsten hoffen wir, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut!